bevor ich mit der Predigt anfange, noch so ein paar Worte zum Versuchen auszuführen. Was könnt ihr anfangen mit dem Begriff Trinität? Ist es überhaupt etwas, wo ihr euch etwas darunter vorstellen könnt? Oder ist es irgendwie so ein Wort, wo so abstrakt klingt? Oder jemand etwas, seine Erfahrung damit zum Ausdruck bringen? Oder ist es für euch ja, ein normaler theologischer Begriff, der gebraucht wird? Und Rita so jetzt auch versucht hat, uns zu erklären, der Dreiecksbeziehung. Wer von euch hat das Losungsbüchli? Und habt ihr schon mal hinten beim Kalender geschaut? Dort ist etwas Spezielles. Nach Pfingsten kommt Trinitatis und nachher heißt es erster Sonntag, zweiter Sonntag, dritter Sonntag, meistens bis 20, oder es kann auch mehr sein, oder weniger, je nachdem, wie das ganze Kirchenjahr da zusammengefasst ist. Ja, scheinbar ist es etwas Wichtiges, der Trinitatis, dass es immer heißt Sonntag, erster Sonntag, zweiter Sonntag. Immer Zurückgriff auf Trinitatis. Und ich will versuchen, der Predigt ein bisschen einige Sachen zu erhellen, zu erklären, euch da mitzunehmen. Der Text von meiner Predigt liegt, steht im 2. Korintherbrief. Es ist eigentlich der letzte Satz, aber ich lese den ganzen Abschnitt, um zu zeigen, warum Paulus das am Schluss vom 2. Korintherbrief, also 2. Korintherbrief am Schluss, 13 am Schluss, da zeigt er die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese jetzt noch die Verse voran. Und da ist irgendwie eine ganz andere Stimmung. Dort sagt er, ich habe euch das alles aus der Ferne geschrieben. Und es sind kritische Sachen gewesen, die wir nicht ansprechen müssen. Ich habe euch das alles aus der Ferne geschrieben, ehe ich zu euch komme, damit ich nicht zu streng mit euch sein muss, wenn ich bei euch bin. Denn Gott hat mir seine Vollmacht gegeben, um euch aufzubauen, nicht um euch zu zerstören. Zum Schluss, meine lieben Brüder und Schwestern, noch einmal meine Bitte, freut euch, lasst euch auf den richtigen Weg zurückbringen, hört auf alles, was ich euch geschrieben habe. Haltet fest zusammen und lebt in Frieden miteinander. Dann wird Gott, von dem alle Liebe und alle Friede kommt, für euch sein. Grüßt einander mit dem Friedenskuss. Die Gemeinde hier lässt euch grüßen. Dann die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die der Heilige Geist schenkt, sei mit euch. Warum, dass ich das in dem Textzusammenhang hinstelle, um aufzuzeigen, dass der theologische Satz von der Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit Gottes, von der Trinität, nicht einfach ein leerer theologischer oder ein abstrakter theologischer Lehrsatz ist, sondern sehr konkret mit uns als Gemeinde zu tun hat. Schalte ich um jetzt auf Schriftdeutsch, mindere Predigt. Die meisten von euch haben sicher im Konfirmandenunterricht wohl den sogenannten Tauf- oder Missionsbefehl aus Matthäus 28 auswendig gelernt, wo der Auferstandene seinen Jüngern den Auftrag gibt, welchen Tag, geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also hier ist in diesem Auftragsbefehl Jesu Vater, Sohn, Heiliger Geist zusammengefasst. Aber es ist noch nicht die Rede davon, dass es da um drei Personen geht, so wie es die Trinitätslehre dann zusammengefasst hat. Die Trinitätslehre kommt vom Wort her, Trinitätslehre in der Bibel nicht vor, das Wort, aber die Sache sehr wohl. Von Anfang, von 1. Mose bis zum Schluss geht es immer wieder um den dreieinigen Gott. Allein schon, wenn wir den ersten Satz aus der Genesis nehmen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Hier finden wir schon die Trinität. Denn das Sprechen, das Reden, das Wort Gottes, so wie es Johannes nachher sagt, ist der Sohn, der uns alles mitteilt vom Vater, was wir wissen müssen. Die Trinitätslehre, sie ist erwachsen nachher in dem Nachdenken der Kirche. Wie möchten wir das den Leuten vermitteln, um was es eigentlich geht? Und müssen auch bedenken, Jesus ist im hebräisch denkenden Raum aufgewachsen, hat dort gelebt, gepredigt. Aber nachher, die Mission ging dann sehr schnell in den griechisch sprechenden Raum und in das griechisch denkende Kulturkreis. Und dort mussten die Christen das übermitteln vom Hebräischen. Der Hebräer, der ist nicht so sehr an den 1 und 2 und 3 und dann gibt es nicht so sehr alles auseinanderzunehmen. Wir sind nach der griechischen Kultur in unserem schulischen Wesen geprägt. Aber der Hebräer denkt anders. Und darum mussten die Gemeinde nachher das in den griechischen Raum vermitteln. Was heißt das alles? Und darum bringt das Bekenntnis zu dem dreieinen Gott kommt heraus aus der Glaubenserfahrung der ersten Christen und im Nachdenken darüber, welche Bedeutung hat eigentlich Jesus, welche Bedeutung hat der Heilige Geist. Die Jünger haben Jesus erlebt. Erlebt als einen großen Menschen, einen gewaltigen Prediger, einen Wundertäter, einen geduldigen Märtyrer. Aber sie haben noch viel mehr gespürt, als Jesus gefragt hat, für was denken die Leute über mich? Was halten die Leute von mir? Dann haben sie gesagt, ja, ein großer Prophet, ja, so wie Johannes oder was Ähnliches. Und dann die Aussage von Petrus, nein, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und diese Erkenntnis, dass Jesus nicht einfach ein großartiger Prediger war, sondern der Sohn Gottes, wurde durch den Heiligen Geist den Jüngern geschenkt. Und sie haben begriffen, dass Jesus mehr ist als alle Propheten vom Alten Testament. Dass er der Sohn Gottes ist, der lebendige Gott in ihrer Mitte. Und natürlich entstand dann mit der Zeit die Frage, ja, wie hält sich das? Gott Vater, Gott Sohn, sind das jetzt zwei Götter? Das ist ja der Vorwurf, der uns immer wieder gemacht wird von den Muslimen. Ihr betet drei Götter an. Das Unfassbare, wie ist das zu verstehen? Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Das, was uns die Bibel sagt, es ist der eine Gott, der die Welt geschaffen hat, der die Geschichte bestimmt, der handelt in Jesus Christus, auch als Schöpfergott. Eine dieser markanten Stellen die Jesus als Schöpfergott auch zum Ausdruck bringen, steht im Kolosserbrief. Und dort heißt es, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Das ist ein wichtiger Satz. Er war schon längst vor der Schöpfung da. Er ist der Mitschöpfer. Weil in dieser Dreiecksbeziehung, das wurde dann später im sogenannten athanasischen Glaubensbekenntnis sehr systematisch hat er das durchdekliniert. Ihm wird gesagt, er ist nicht, er ist, er ist nicht. Der Sohn ist nicht der Sohn, der Vater ist nicht der Sohn, der Heilige Geist. Der Sohn ist nicht der Vater, nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht der Vater, nicht der Sohn. Und hat das alles durchdekliniert, um aufzuzeigen, dass die Dreieinigkeit Gottes eine Einheit ist. Nicht eine Drei, in dem Sinne eine Dreiheit. Eins und eins und eins gibt, normal sagen wir drei. Aber Trinität sagt, eins und eins und eins gibt eins. Es ist einer, obwohl sie in der Dreiheit uns entgegenkommen und uns entgegentreten. Als Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war längst schon vor ihr da. Und durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreich und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn den Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So soll in jeder Hinsicht er an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich selbst zu versöhnen. Hier wird schon sehr vieles ausgedrückt von dieser Trinität und von der Beziehung von Vater und Sohn. Darum, am Anfang, als die alte Kirche darüber nachgedacht hat, ja, wie ist das mit Jesus? Ist er jetzt, was ist er eigentlich? Ein Mensch, der von Gott vergottet wurde bei der Auferstehung oder bei der Taufe, als Johannes ihn taufte? Oder was ist Jesus? Ist er Mensch oder Gott? Halbgott oder Halbmensch? Und im Fragen und im darüber nachdenken hat die alte Kirche dann diesen Satz geprägt. Jesus ist 100% Gott und 100% Mensch. Man kann ihn nicht teilen. Er ist immer ganz Gott und ganz Mensch. Das war so etwas vom ersten am Anfang. Also Gott, der Schöpfer, er ist der, der alles erschaffen hat. Jesus, der Sohn, ist Gott, der für uns ist. Die zugewandte Seite Gottes, die sichtbare Seite Gottes. Und von diesem Jesus, von diesem Vater und von diesem Sohn geht der Heilige Geist aus. Der Heilige Geist hat, durch den Heiligen Geist hat Gott den Menschen geschaffen. Durch den Heiligen Geist wohnt der Gott in uns. Jesus, wir haben es ja nochmal zitiert gehört, der Vater und ich werden zu euch kommen und in euch wohnen, im Heiligen Geist. Also die ganze göttliche Kraft, die ganze göttliche Wesen wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat die Jünger, die verängstigten Jünger, erneuert. Sie saßen verschreckt hinter verschlossenen Türen, als Jesus gestorben war. Und erst durch den Heiligen Geist am Pfingsten hatten sie nachher die Kraft und die Vollmacht, hinzustehen und zu sagen, Jesus ist allein der Retter. Kehrt um zu Jesus und lasst euch taufen, tut Buße und empfangt den Heiligen Geist. erst die Kraft des Heiligen Geistes hat das bewirkt bei den Jüngern. Wir haben es gesehen, die Trinität wird vielfach als Dreieck dargestellt und auch mit den Augen als das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes. Wie das Dreieck drei gleiche Seiten hat, so können wir das so zusammenfassen. Er wirkt als Gott über uns und er wirkt als Gott für uns und er wirkt als Gott in uns. Durch den Heiligen Geist wohnt Gott im Glauben in unseren Herzen. Und trotz aller Zweifel und auch Widrigkeiten, trotz allem, was uns bedrücken kann, Jesus sagt, ich komme zu euch und ich wohne in euch und ich bleibe in euch. Zwei Beispiele, um das ein wenig zu erklären. Vom Kirchenvater Augustin, der im 4. Jahrhundert gelebt hat und sehr viel über das Geheimnis der Trinität nachgedacht hat und auch Bücher geschrieben hat, die bis heute noch das theologische Denken in Europa beeinflussen. Augustin hatte eines Nachts einen Traum und er sah am Meer einen Knaben sitzen, der ein Loch in den Sand gemacht hatte und mit der Muschel Wasser schöpfte und immer in das Loch füllte. Und Augustin fragte ihn, ja, was tust du da? Und der Knabe antwortete ihm, ich will das Meer in die Grube hineinschöpfen. Das wird dir niemals gelingen, entgegnete Augustin mit überlegenem Lächeln. Und er schaute ihn der Knabe an und meinte, du willst mit deiner menschlichen Vernunft das Geheimnis der göttlichen Dreieinigkeit ergründen? Also du mit deiner Vernunft willst das Unfassbare, das Unbegreifbare erfassen? Das geht nicht. Noch ein anderes Beispiel, das aufzeigt, wie wir Menschen, auch die glaubenden Menschen, ein Problem hatten mit der Dreieinigkeit, das irgendwie zu fassen und zu verstehen. Von C.G. Jung, dem berühmten tiefen Psychologen, wird so ein Erlebnis aufgeführt. Er ist in einem Schweizer Pfarrhaus aufgewachsen und hat von Kindheit auf nie verstanden, was heißt das eigentlich, Trinität. Und im Konfirmandenunterricht bei seinem Vater hat er sehnsüchtig darauf gewartet, dass der Vater endlich zu diesem Thema kommt und ihm erklärt, wie ist das mit der Trinität. Und als das Thema dran kam, sagte der Vater nur, das wollen wir übergehen, ich selbst verstehe die Trinität auch nicht. Ein ehrliches Bekenntnis, und das hat zwar den C.G. Jung enttäuscht, aber es zeigt auf, das Geheimnis der Trinität können wir vernunftmäßig mit unserem Verstand nicht erklären, nicht begreifen, auseinandernehmen oder irgendwie in eine Form bringen, die passend ist für uns, die wir verstehen. Der Trinität Gottes können wir uns nur in der Anbetung nähern. In Anbeten als Gott Schöpfer, als Erlöser Jesus und als Geist, der in uns wohnt. Unser Text hier bildet der Schluss des 2. Korintherbriefes. Im 2. Korintherbrief ringt Paulus leidenschaftlich mit der Gemeinde in Korinth. Er hat sie gegründet, doch dann kamen fremde Apostel, die ein anderes Evangelium verkündeten. Und sie warfen Paulus vor, er kann zwar gewaltige Briefe schreiben, aber wenn da ist, dann ist er so mickrig. Haben wir den Eindruck, er kann eigentlich nur stottern und nichts Richtiges hervorbringen. Also Paulus, er kämpfte auch um seine Autorität, um seine Stellung als Apostel in der Gemeinde in Korinth. Er wehrte sich eben gegen diese Über- und Lügenapostel. Er betont, dass ihn keine finanziellen Interessen verfolgten, wie es bei den anderen war, und dass er um Jesu willen viele Strapazen, Folterungen und Gefahren auf sich genommen hat. Und er betonte auch, dass er an einer Behinderung litt, die Gott einfach ihm nicht wegnahm und nur gesagt hat, meine Kraft lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in deiner Schwachheit. Also während sich die Gegner seiner Stärke rühmten, rühmte er sich seiner Schwachheit. Er verzichtete auf einen weiteren Besuch in Korinth und schrieb deswegen diesen Brief. Und zum Schluss ermahnte er die Gemeinde zur Einigkeit im Frieden. Und darum schließt er dann mit diesen Worten: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Um das jetzt in die Trinitätslehre umzusetzen, heißt: Gott ist trotz all euren Schwierigkeiten, euren Streitereien, Gott ist in seiner ganzen Fülle bei euch in der Gemeinde. Es geht nicht um einen theologischen Lehrsatz, sondern dieser Schlusssatz, es geht um die Wirklichkeit Gottes in der Gemeinde in Korinth. Trotz allen Schwierigkeiten, trotz allen Auseinandersetzungen und allem, was sie angestellt haben und so weiter, geht es darum, dass die versöhnende Kraft und die Gemeinschaft und die schöpferische Liebe in ihnen wirkt. Er sagt das ihnen so zu, damit die Gemeinde sich nicht auf Irrwegen verliert, sondern dass sie zusammenfindet in der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Darum, bei der Trinität geht es nicht um einen theoretischen Lehrsatz, sondern es geht um das Wirken des dreieinigen, des dreifaltigen Gottes in unseren Gemeinden, in unserem Leben. Auch diese beiden Begriffe, Dreieinigkeit, drei in eins, Dreifaltigkeit, dreifache Entfaltung und doch eins. Also auch diese Begriffe versuchen das irgendwie begreifbar zu machen für uns. Wenn wir das Alte und das Neue Testament anschauen und versuchen, wo finden wir Hinweise auf die Dreieinigkeit Gottes? Als klassisches Beispiel wird aus dem Alten Testament der Besuch der drei Männer bei Abraham erwähnt. Er sieht drei Männer kommen und bewirtet sie. Und dann sagt der eine, ein Jahr, wenn wir wiederkommen, wird Sarah einen Sohn haben. Und Sarah, spinnt der, sowas zu sagen, ich bin noch viel zu alt, schon 90, wie soll ich da noch ein Baby bekommen? Und der Mann sagt nur, Sarah hat gelacht, nein, ich habe nicht gelacht. Also da spüren wir schon etwas. Und nachher gehen die drei Männer ja mit Abraham hinab nach Sodom. Und dann heißt es hier, dass als sie auf die Stadt Sodom hinabblickten, fragte sich der Herr, also Jahwe, Gott, fragte sich Gott, soll ich wirklich vor Abraham verbergen, was ich mit Sodom und Gomorra vorhabe? Also hier wird schon ein starker Hinweis, dass in diesen drei Männern die Dreieinheit Gottes bei Abraham eingekehrt war. Oder die Berufungsvision des Propheten Jesaja. Heilig, heilig ist Gott der Herr. Dieses dreifache Heilig, das er im Tempel hört und erschrickt. Oder 1. Korinther 13 fasst Paulus sein berühmtes Hohelied zusammen, dieser Dreiheit Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Trinitätslehre, sie bringt die Größe und das für uns Menschen Unfassbare zusammen und zum Ausdruck. Und darum sagt auch Paulus an einer Stelle, wie groß ist der Reichtum und die Tiefe Gottes. Es ist unfassbar für uns Menschen. Wir können uns nur in der Anbetung ihr nähern. Er ist Schöpfer Himmels und der Erde, des gesamten Alls. Vor Jahren umkreiste der sowjetische Kosmonaut Titow die Erde und verkündete nachher stolz: Es gibt Leute, die sagen, da oben gäbe es einen Gott, aber auf meinen Flügel rund um die Erde habe ich den ganzen Tag danach ausgeschaut und ihn nicht gesehen. Ich sah weder Gott noch Engel. Ich glaube nicht an einen Gott. Ich glaube an den Menschen, seine Stärke und seine Möglichkeiten und seinen Verstand. Da spüren wir etwas von dieser primitiven atheistischen Propaganda, mit der die Menschen da berieselt wurden. So als ob Gott in diesem Luftraum da wohnen würde, wo die Raketen und die Raumkapseln, Satelliten herumschwirren. Titov sagt zum Schluss, der Mensch hat Verstand, jawohl, Gott hat dem Mensch Verstand gegeben. Der Mensch kann mit seinem Verstand viel erfassen und ergründen. Und was sehr erstaunlich ist, was wir immer wieder lesen, ist, dass gerade große Denker und Wissenschaftler immer wieder den Weg zu Gott, zum Glauben fanden. Von Pasteur, ein Zitat, Louis Pasteur, der Paris gelebt hat und geforscht hat, er sagt: Die Welt wird einmal lachen über die Dummheit unserer heutigen modernen materialistischen Philosophie. Je mehr ich die Natur studiere, desto mehr stehe ich staunend und bewundert vor den Werken des Schöpfers. Ich bete während meiner Arbeit im Laboratorium. Und selbst Charles Darwin, der uns die Evolutionstheorie geschenkt hat, er sagt, er war ja eigentlich ausgebildeter Pfarrer, und er sagt, auch in den äußersten Zuständen des Schwankens bin ich niemals ein Atheist in dem Sinne geworden, dass ich die Existenz Gottes geleugnet hätte. Also als Zusammenfassung, so führt die Erkenntnis der Natur als Schöpfer zum Glauben an Gott, den Schöpfer. Man kann also die Trinitätslehre nicht logisch begründen. Man kann sie mit dem Verstand weder beweisen noch widerlegen. Alle menschlichen Kategorien lassen sich auf Gott nicht anwenden, um ihn in ein Kästchen zu fassen, um das Geheimnis Gottes zu ergründen. Darum immer wieder, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, wir können uns Gott letztlich nur im Lobpreis nähern, ihn anbeten und staunen über das, was er getan hat, was er ist, dass er höher ist als unsere Vernunft. Es gibt ja diesen Satz aus Philipper 4, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Paulus sagt hier also, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, nicht gegen alle Vernunft. Er ist höher. Es ist nur anbetungswürdig, nicht, dass wir Gott sezieren könnten und auseinandernehmen könnten, die Dreiheit, und das irgendwie in ein Kästchen einsperren könnten. Und diese Aussage, dass wir Gott nur in der Anbetung uns nähern können, beantwortet auch letztendlich Entschuldigung. Beantwortet auch letztendlich die sogenannte Theodizee-Frage, auch so ein Fremdwort. Aber eigentlich geht es nur darum, ob die Frage, dass die Menschen immer wieder stellen, warum lässt ein liebender Gott das zu? all das Unglück, den Krieg und so weiter. Wenn er ein liebender Gott ist, dann sollte er doch das verhindern. Und der Lobpreis, die Anbetung Gottes löst auch diese Frage. Nämlich das, wir wissen es nicht. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Das sagt schon Jesaja vor 2500 Jahren. Wir können Gott nicht in die Karten schauen, was er ist, wie er ist und was er tun will. Wir müssen immer wieder diesen Abstand feststellen zwischen ihm und uns. Aber wir können uns ihm öffnen, seiner Liebe, seiner Größe, seinem Erbarmen, seinem Frieden. Wir können ihn immer wieder nur anbeten, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und alle Schuld dieser Welt, eigentlich unvorstellbar, alle Schuld dieser Welt hat Jesus am Kreuz gebüßt und uns so den Weg wieder zurück zum Vater eröffnet. Und das, was er gesagt hat seinen Jüngern, ich komme zu euch im Heiligen Geist, ich bin bei euch. Und diese Erfahrung, dass der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, der dreieinige Gott in uns lebt, wohnt, es ist zum Staunen und zum Anbeten, aber wir können es nicht auseinandernehmen. Darum ist das, was wir auch jetzt nachher miteinander erleben, das Abendmahl, ist so ein Zeichen der Dreieinigkeit Gottes, dass Jesus da ist, dass er uns sich verschenkt, dass er uns neu, immer wieder neu erschaffen will, neu erfüllen will, neu stärken will. Denn von ihm und durch ihn zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.